Guten Morgen, es ist Freitag, der 19. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute natürlich blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an diesem Brückentag, an diesem Post-Feier-Vatertag? Ja, irgendwie so. Und deshalb möchte ich auch ihm ganz herzlich zum Vatertag gratulieren, dem Mann, der nicht nur Bücher über Martin Schulz schreibt und beim Spiegel arbeitet, sondern vor allem hier ein festes Familienmitglied ist in unserer kleinen Apotheker-Familie. Sie selber können jetzt entscheiden, ist er in dieser Familie eher der John-Boy, ist er die Kelly Osborne, ist er der Patrick Reichen? Das müssen Sie entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, was denn? Ich hab keinen Bock mehr.
Also, guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Guten Morgen!
Ja, naja.
Was brüllst du denn hier so infantil ins Mikrofon? Mir fliegen schon die Ohren weg.
Ja, ich wollte die Väter jetzt auch ganz herzlich grüßen, die möglicherweise noch irgendwelche AirPods.
Die im Tiefschlaf sind.
Ja, die im Tiefschlaf sind, die AirPods auf dem Ohr haben, wo vielleicht möglicherweise dieser Podcast ja zufälligerweise gerade angesprungen ist und die einen AirTag von der liebenden Frau in die Hose gesteckt bekommen haben, damit die Mütter, die Frauen ermitteln können, aus welcher Hecke sie ihren Ingo ziehen müssen, irgendwann um 10.30 Uhr, also in wenigen Stunden. Ja, weiß man ja nicht, ne? Aber eine andere Frage, lieber Markus.
Ja,
so,
ja.
Also, ich hatte ja zunächst einmal, ich hatte ja Stefan Weil, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, zu Gast am Montag bei NTV und habe mich mit ihm darüber unterhalten, dass meine Mutter gesagt hat, ich solle mir doch von dir mal ein schönes weißes Hemd borgen.
Ja.
Da lachte er sehr, sagte mir, dass er übrigens sehr froh sei, dass über Corona der Zwang zur Krawatte verloren gegangen ist. Dann sprachen wir über dich, dann sagte er noch, dass er also offensichtlich dich irgendwie gut findet. Ich war einigermaßen erstaunt, aber okay. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie war es denn das Spitzengespräch mit Joachim Gauck, das dir ja persönlich durchaus etwas bedeutet hat?
Das war jetzt aber eine Hinleitung. Ich finde es toll, dass du also dem Wunsch deiner Mutter nachgekommen bist und dich mal vernünftig auch im Fernsehen angezogen hast. Ich meine, privat bist du immer bestens gekleidet. Jetzt auch mal mit weißem Hemd im Fernsehen. Finde ich sehr, sehr gut. Liebe Grüße an deine Mutter.
Ja.
Und mit Joachim Gauck, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber der hatte auch ein Hemd an und es war für mich tatsächlich etwas Besonderes, dieses Spitzengespräch mit ihm führen zu können, weil ich ihn schon bei seinen ersten beiden Kandidaturen um das Amt des Bundespräsidenten damals gut kennengelernt habe und begleiten konnte und auch seine Präsidentschaft als Journalist begleiten konnte. Und das ist nun wirklich ein Leben, was wirklich an vielen Stellen verwoben ist mit der deutschen Geschichte. Also seine Familiengeschichte ist einfach irre interessant, jenseits dessen, was wir über den Politiker Gauck noch reden können. Also das war mal wirklich ein ganzes Leben und darüber ist es interessant zu reden.
Ja, ist auch interessant zu schauen. Also auf das Spitzengespräch sei an dieser Stelle verwiesen. Eins noch, findest du nicht auch, dass Joachim Gauck so ein richtiger Grower ist? Also jetzt so, da er gar nicht mehr im Amt ist, aber verglichen mit seinen Nachfolgern, dass immer mehr Menschen in Deutschland sagen, das wäre jetzt der richtige Präsident zur richtigen Zeit.
Ja, total.
Oder?
Also gerade nach diesem einstündigen Gespräch nochmal, es ist wirklich schade, dass er freiwillig gesagt hat, ich belasse es bei einer Amtszeit, das können die meisten Bundespräsidenten ja nicht.
Ist richtig.
Und er wäre genau der Richtige für diese Zeit gewesen. Gut, mittlerweile wäre er nicht mehr dran, weil auch die zweite Amtszeit abgelaufen wäre. Aber es ist schon klar, dass er in einem Scharfsinn und in einer Eindringlichkeit vor der Entwicklung Russlands unter Wladimir Putin gewarnt hat, selber als Präsident auch ihm keine Aufwartung machen wollte, ihn nicht besuchen wollte, weil er genau das antizipiert hat und man muss sagen, richtig.
Die Schlagzeile des Tages.
Wir bleiben im Bereich der Präsidentschaft. Die Zeit schreibt, Kemal Kılıçdaroğlu will, Zitat, alle Flüchtlinge nach Hause schicken. Präsidentschaftskandidat Kılıçdaroğlu verschärft seinen Ton in der Flüchtlingspolitik. In der Stichwahl dürften Stimmen aus dem nationalistischen Lager entscheidend sein. Gut 10 Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt, da hat der Präsidentschaftskandidat Kılıçdaroğlu einen deutlich schärferen Ton gegenüber Flüchtlingen angeschlagen. Zitat: Sobald ich an die Regierung komme, werde ich alle Flüchtlinge nach Hause schicken. Punkt, sagte er. Dabei sprach er von 10 Millionen Menschen im Land. Auf welche Daten er sich stützt, ist unklar. Laut den Vereinten Nationen leben 3,9 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Die meisten stammen aus Syrien. Das ist, um nochmal ganz kurz auf Weil zurückzukommen, am Montag sprachen wir ja unter anderem auch über dieses Thema. Und ein bisschen, naja, also es war schon eher hypothetisch, was ich sagte, als ich zu ihm sagte, naja, was ist denn, wenn Kılıçdaroğlu an die Macht käme? Und er sagte, wir kündigen jetzt den Flüchtlingsdeal auf. Das war's dann jetzt. Und da waren wir natürlich beide und sagten, naja, also ist ja ein bisschen sehr hypothetisch. Aber es ist natürlich genau eine solche Situation, die eintreten könnte. Also wir reden ja über zwei Sachverhalte. Zum einen darüber, dass dieser Kemal Kılıçdaroğlu plötzlich einen rechten Kurs einschlägt, und zum anderen die gute alte Frage, was wird dann aus uns?
Okay, also erstmal das Erste, er klingt tatsächlich plötzlich wie der türkische Bernd Höcke. Mhm. Ich bin ja letztlich als jemand, der ihm die Daumen gedrückt hat, kurz war ich geneigt zu sagen, soll er erzählen, was er will?
Ja.
Hauptsache, es ist populär und es verhilft ihm zum Sieg in der Stichwahl. Ja. Aber dann, wenn man das dann macht,
ja,
das geht natürlich nicht, weil dann begibt man sich eben ins selbe moralische und intellektuelle Kellergeschoss, mhm, wie die, die man ja bekämpfen und überwinden will. Deshalb, also ich war erstaunt. Ich finde es auch nicht gut, mit solchen Mitteln gewinnen zu wollen. Ich hoffe mal, dass es nicht seine persönliche, mhm, Überzeugung ist, irgendwie so rechtspopulistisch daher zu reden. Aber es wirft tatsächlich auch nochmal ein Schlaglicht auf die Bilanz von Erdogan, die demokratietheoretisch und menschenrechtlich ganz, ganz furchtbar ist. Mhm. Aber er hat tatsächlich vielen Leuten, die flüchten mussten, auf türkischem Boden zumindest eine Chance zum Überleben gegeben. Die Bedingungen dort sind auch nicht perfekt, das ist ganz, ja, klar. Aber die Bereitschaft ist jetzt formal, egal welche Hintergedanken er mhm, dabei gehabt haben mag, die war erstmal vorhanden, und das ist zu würdigen und das jetzt so abzuräumen von Seiten von seinem Herausforderer, finde ich nicht in Ordnung. Und das stimmt. Also wenn Kılıçdaroğlu dieses Zitat ernst meint, ja, und diese Forderung, dann wird man in der Bundesregierung große Angst plötzlich, ja, vor seinem Wahlsieg haben. Weil das war ja nun bei allem, wo man sich bei Erdogan nicht drauf verlassen konnte, darauf war Verlass. Er hält der Bundesregierung das Problem weiterer Flüchtlinge vom Leibe.
Genau. Und das ist auf seine zynische Art und Weise natürlich zunächst einmal irgendwie auch witzig, weil, mhm, du natürlich Leute auch wie Cem Özdemir hast, die sagen, ja, also liebe Deutsch-Türken, seid bitte daran erinnert, auch an eure moralische Verpflichtung. Dann hast du natürlich in der Bundesregierung oder in der Politspitze und auch, sag mal, die führenden Intellektuellen bei Twitter und Co., die alle sagen, um Gottes Willen, jetzt nicht Erdogan wählen, das geht ja gar nicht. Plötzlich liegt da so eine Stimmung in der Luft, dass der Flüchtlingsdeal aufgekündigt werden könnte. Wo man sagt, ja, also ist natürlich nicht, also klar, Erdogan ist jetzt auch nicht total in Ordnung, aber Leute, also so, also das führt uns natürlich auch immer intellektuell an unsere Grenzen, sowieso diese Zeiten. Hm. Du hast einerseits nochmal diese Beispiele, du hast die faschistoide Meloni, die aber andererseits fest an der Seite der Ukraine steht, also ein Stabilitätsfaktor innerhalb der EU ist, was die Russlandfrage angeht. Dann hast du auf der anderen Seite den guten Lula, der den bösen Bolsonaro aus dem Amt drängt, der aber überhaupt gar keine Anstalten macht, sich in der Russlandfrage auf unsere Seite zu schlagen. Und jetzt hast du plötzlich den guten Kılıçdaroğlu, der für einen nicht so, sagen wir mal, islamistischen Kurs in der Türkei zu stehen droht, der aber auf der anderen Seite die Flüchtlinge alle nach Hause schicken will. Ja, also das übersteigt ja so ein Stück weit auch das, was wir uns so in unserem binären Denken eigentlich so gemütlich eingerichtet haben. Da weiß man ja gar nicht mal, wo man damit umgehen muss und, ja, welche Fahne man jetzt gerade irgendwie bei Facebook postet. Was machen wir denn da?
Einfach darauf hoffen, dass es von Kılıçdaroğlu eine Finte war, mhm, dass er es nicht ernst meint, so, dass es ein billiger Wahlkampftrick, ja, ist, weil es geht ja,
ja,
das nochmal zum Hintergrund, es geht ja quasi um die 5% der Stimmen, mhm, die im jetzt bei der ersten Wahl der Rechtsnationalist Sinan Ogan bekommen hat. Und der ist halt wirklich, also der fordert in seiner Programmatik auch eine möglichst flüchtlingsfeindliche Politik. Und es geht jetzt darum, diese 5% der Wählerinnen und Wähler in der Türkei, die ihn gewählt haben, wen werden die im zweiten Wahlgang wählen? Meiner Meinung nach spricht da sehr, sehr viel für Erdogan, also wenn es um rechte Politik geht. Aber in diesem Punkt versucht Kilicdaroglu, ihn jetzt rechts zu überholen. Und dieser Ogan ist sowieso eine interessante Figur, weil er sich eigentlich neben seinem Nationalismus, also wirklich gar nicht für Erdogans religiös bestimmte Politik interessiert. Mhm. Er steht wirklich auf dem Fundament der Prinzipien des Staatsgründers Kemal Atatürk, der wiederum die CHP, zu der Kilicdaroglu gehört, gegründet hat. Mhm. Also das ist schon interessant. Nicht, dass ich glaube, dass Erdogan die Stichwahl verlieren wird, aber das ist halt der Hintergrund, vor dem irgendwie dieses Spielchen dort gerade stattfindet.
Würde mich aber trotzdem auch mal interessieren, wer so hinterm Rücken heimlich jetzt Erdogan die Daumen drückt, damit er uns nicht, wir wissen ja, dass die Bundesregierung mit dem Migrationsthema ohnehin schon ihre Probleme hat. Und das gehört, glaube ich, auch zu aller Aufrichtigkeit, dass man insgeheim Erdogan natürlich schon sehr dankbar ist, dass er sich ein Stück weit auch um dieses, und ich setze das bewusst in Gänsefüßchen, Problem für uns kümmert.
Absolut.
Gucken mal, wer da spricht.
Welche Regeln gelten in Habecks Ministerium? Union pocht auf Offenlegung. Das berichtet die Welt. In der Affäre um Wirtschaftsminister Habecks entlassenen Staatssekretär Greichen pocht die CDU-CSU nun auf eine weitreichende Offenlegung der Compliance-Regeln. Die SPD will hohe Ruhegehälter für entlassene Politbeamte prüfen. Die AfD will sie sofort abschaffen. Job weg, Geld weg. Und ganz weit vorne in dieser, ja, in diesen Aufklärungsbestrebungen, da ist Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die sagte der Welt, wir wollen vom Wirtschaftsministerium den Aufbau des hausinternen Compliance-Management-Systems, die Compliance-Grundsätze sowie sämtliche damit verbundene Richtlinien sehen. Und das hat sie auf eine Art und Weise gesagt, dass man annehmen muss, dass es in der Unionsfraktion, in der CDU und in der CSU noch nie irgendwelche Amigo-artigen Verstrickungen gegeben hat. Aber bevor ich jetzt schon klinge wie die heftigsten Unterstützer der Grünen.
Das wolltest du wirklich nie.
Nee, das wollte ich wirklich nie. Naja, also ich finde diese, also da werden wir jetzt drüber sprechen, aber diese Lamoyanz und dieser wirklich horrende Whataboutismus, der so von den Grünen kommt in diesem Zusammenhang, wird der Sache auch nicht wirklich gerecht. Denn es ist, glaube ich, erstmal durchaus angebracht, dass man grünenseitig zunächst einmal auf die eigenen Fehler blickt. Ich verstehe aber, dass man lauthals anfängt zu lachen, wenn unionsseitig die Stimmen laut werden, die sagen, das ist ja unglaublich, das muss aufgeklärt werden.
Ja, und wenn es auch nicht von Julia Klöckner käme, dann wäre ich sogar geneigt, der Forderung so eine gewisse Ernsthaftigkeit beizumessen. Ja. Aber die ist ja wirklich seit neuestem, also Wahnsinn, reflexartig auf der Zinne. Das geht ja echt auf Knopfdruck. Ja. Egal, sie zielen damit natürlich auf einen Schwachpunkt. Mhm. Denn man darf sich schon mal fragen, wo kam jetzt eigentlich diese hausinterne Untersuchung plötzlich her, die Herr Greichen eines weiteren Vergehens quasi on top of the Trauzeug Affäre noch hatte, weil es war ja so, Robert Habecks Problem war, er hatte sich vorletzte Woche festgelegt und gesagt, also für die Trauzeugenaffäre, das sei ein Fehler gewesen, aber der reiche nicht aus und dafür werde Herr Greichen nicht zurücktreten.
Ja.
So, es brauchte dann, weil, glaube ich, Robert Habeck, die Grünen, spätestens nach der Bremen-Wahl, aber auch sonst gemerkt haben, dieser Kurs ist nicht durchhaltbar. Und ich bin wirklich auch überrascht von Robert Habeck, dem ich sehr viel Schleue bei der Analysierung unseres Umgangs miteinander in der Politik immer zugetraut habe und nach wie vor tue, wie ihn die Instinkte in der Greichen-Affäre verlassen haben.
Aber doppelt,
ich war mir von Anfang an klar, dass diese Trauzeugensache, das kann man nicht durchhalten. durchhalten. Und ich finde es auch richtig, dass es nicht durchhaltbar ist, weil das war ein Fehler. Und damit macht man sich in einem Maße verhetzbar, dass man die eigenen politischen Ziele dann einfach nicht mehr erreichen kann. Und ich glaube, dass sie das inzwischen gemerkt haben. Mhm. Und deshalb war eine neue Begründung.
Ist Ihnen jetzt plötzlich was Neues aufgefallen?
Ja, eine weitere Verfehlung. Also das war jetzt, dass da quasi Greichen quasi in einem Vorstadium mit abgezeichnet hat, ein Förderprojekt für den BUND Berlin, wo seine Schwester, mal wieder, mit im Vorstand sitzt. So. Und das ist auch eine Empfehlung.
Ja.
Quatsch, nicht Empfehlung. Ja, es war eine Empfehlung, ja, aber es war dann auch eine
Empfehlung und eine Verfehlung. Ja.
So. Und die wurde jetzt quasi auf den letzten Drücker genommen, um ihn doch vor die Tür zu setzen. Und da die Fragen, also läuft ein solches Überprüfungsverfahren intern, auf das sich Habeck jetzt beruft, läuft das eigentlich ständig? Wie sind da genau die Regelungen? Sind da noch andere von betroffen? Das sind tatsächlich schon interessante Fragen.
Total. Und das werden sie jetzt natürlich auch erstmal nicht mehr los. Denn jetzt ist völlig klar, du hast unionsseitig natürlich ganz viele Interessen, aber du hast natürlich auch diverse Pressevertreter, und das ist beileibe nicht nur Springer, sondern alle gucken jetzt natürlich genau hin und sagen, was ist denn da noch los? Dann gibt es ja jetzt unter anderem ja auch den Staatssekretär Udo Philipp, der privat Anteile von 4 neu gegründeten Unternehmen hält, der aber zugleich auch im Wirtschaftsministerium auch für die Start-up-Förderung zuständig ist. Also diese Anteile, die ruhen wohl, also er ist da nicht besonders aktiv, aber man weiß natürlich auch, was da jetzt alles noch kommt. Und was Habeck selber angeht, er hat es ja eigentlich doppelt beschissen gemacht. Also er hat sich nicht von Greichen getrennt, zu einem Zeitpunkt, wo es wichtig gewesen wäre, damit die, eben auch diese Energiewende, das Heizungsgesetz keinen Schaden nimmt, das hat er verpasst. Und dann trennt er sich zu einem Zeitpunkt von Greichen, wo jetzt alle sagen, naja, jetzt wird er auch noch so zum Umfaller, jetzt wirft er dann tatsächlich doch einen Freund unter den Bus, zu einem Zeitpunkt, wo man zumindest annehmen könnte, naja, vielleicht hätten sie es auch durchgestanden. Das Timing ist halt so wahnsinnig beschissen. Mhm. Und dann kommt noch die CDU um die Ecke, die sagen, dieses ganze Heizungsgesetz, das muss jetzt auch gestoppt werden. Also sie verkleben und verkleistern es auf die denkbar mieseste Art und Weise. Denn natürlich haben diese beiden Sachen schon irgendwie was miteinander zu tun über die Personen. Aber das Heizungsgesetz als Idee, nicht in seiner Ausgestaltung, aber als Grundidee, ist ja nach wie vor etwas, was auf der Tagesordnung stehen sollte und jetzt nicht abgeräumt werden kann oder darf.
Richtig. Und hier vermischt sich vieles bei der Einschätzung irgendwie des Falles Greichen, sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Und trotzdem, also da sind wir wieder bei Julia Klöckner, stört mich hier etwas massiv an der ganzen Sache. Mhm. Nehmen wir hier mal dieses berühmte Beispiel von dem Karren, der im Dreck versinkt.
Ja.
Also der Karren ist dann in dieser Analogie jetzt
der
mal
Bollerwagen, der Bollerwagen natürlich, in dem Falle der Bollerwagen.
Klar. Nein, der ist jetzt mal der Klimaschutz.
Ja.
Über Jahre kümmert sich kaum jemand darum, dass der Karren allmählich versinkt. Obwohl alle wissen könnten, dass es dringend notwendig würde, dieses Versinken irgendwie dagegen was zu tun, dass man ihn rausziehen muss. Keiner fasst das Ding an, obwohl es zu einem früheren Zeitpunkt natürlich viel leichter gewesen wäre, etwas zu tun. Nun kommt aber eine Partei, ein Minister, ein Ministerium und wagt sich an diesen Wagen irgendwie heran, zieht und müht sich, gibt dabei natürlich keine gute Figur ab, macht Fehler, macht sich schmutzig. Und diejenigen, die all die Jahre nichts getan haben, die schuld daran sind, dass es auch heute so mühsam ist, die stehen heute an der Seitenlinie, kommentieren das aus ihrem Vorgarten raus, dieses Schlamassel, höhnisch, genüsslich, und weiden sich an den Pannen. Ehrlich gesagt, das geht mir auch so richtig auf den Senkel.
Endgültig zu weit gegangen.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, geplante Lauterbach-Entführung, Prozess gegen Vereinte Patrioten, eine Angeklagte tritt in Socken und auf Zehenspitzen ein. Und da sage ich jetzt gleich vorweg, wenn ich das höre, ja, auf Socken irgendwo in den Sa- also Todesstrafe. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht teilweise, das klingt jetzt übertrieben. Also da muss gleich, also
wir
da muss
jetzt
gleich
nicht mehr bei Habeck, ne?
Achso, stimmt, ja, der hätte ja auch ein Loch in der Socke gehabt.
Im Zug. Ja, das also magst du ja auch gerne.
Alleine,
ne?
Dafür wenn die Leute, hätte, ja, alleine dafür.
Habe ich mitbekommen.
Aber dafür hätte, alleine für diese Geschichte mit den Socken in der Bahn und dann noch ein Loch am dicken Onkel, dafür hätte Habeck eigentlich komplett schon zurücktreten müssen, meine Meinung. Aber das ist
greichen.
Nur jetzt greichen. Also es ist ja so, es gibt diesen Prozess gegen die Vereinten Patrioten und sie hatten ja den ganz großen Staatsstreich eigentlich und unter anderem, wie ist es, die Operation, Markus, hilf mir.
Die hieß Klabautermann. Und zwar
warum
wollten
lache
sie
ich eigentlich?
Weiß ich auch ja. nicht, ist schon traurig.
Abgezockt, also, nein, so
ich
abgezockt
dir, ich
bin
kann,
ich schon.
Ich kann es dir genau sagen. Ja. Also, sie wollten ihn, die Pläne waren ganz konkret, sie wollten ihn nicht irgendwo entführen vor seiner Wohnung oder Ministerium. Sie wollten ihn aus einer Live-Talkshow heraus entführen.
Auch noch aus der Live-Show heraus.
Ja, und seine... Ja. Personenschützer sollten dabei, Zitat, ausgeschaltet werden. Oh. Und also bei diesem Ganzen, und deshalb verstehe ich auch, was du lachst, diese Leute meinten es tatsächlich ernst. Und ja. das ist furchtbar, dass es ein solches Gedankengut gibt. Und am Ende waren sie wohl auch dabei, sich Waffen zu besorgen und wurden dann von einem V-Mann verdeckten Ermittler.
Ging es um Sturmgewehre oder so, ne? Die waren gerade
genau.
drauf und dran, Sturmgewehre zu kaufen. Ja, ja.
Sie wurden dann von einem verdeckten Ermittler quasi, sind sie aufgeflogen.
Ja.
Allerdings, das Komische ist natürlich tatsächlich, dass es sich hier wirklich um die unfähigste Rentnergang aller Zeiten gehandelt haben muss. Also die Frau mit den Socken, die hatte sich auch im Gericht einen Eimer unter die Gerichtsbank bestellt, weil sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie müsste sich übergeben.
Oh.
Und alle dort verhielten sich offenbar wie die allerletzten Dödel, die jetzt endlich mal einen Putsch planen wollten. Hatten auch schon Briefe an Wladimir Putin verfasst.
Ah, ja, stimmt.
Dessen Unterstützung einzuholen, wollten ja. irgendwie mit einem Schiff nach Königsberg fahren, um da also den Kontakt direkt herzustellen zu Putin. Guck. Also das ist wirklich so, wie sich Leute mit einem IQ unter 60 einen Putsch und die Machterlangung in Deutschland vorstellen.
Ist ja fast ist ein bisschen wiederum, wie die Truppe, die am 9. Mai in der russischen Botschaft war, ne?
Als ein nee. So ein also, ich glaube, die haben mehr Erfahrung in wie man so einen Staat führt. Also der eine die DDR, stimmt. Der andere die Bundesrepublik.
Da gibt es ja
also,
durchaus wirklich ein bisschen Erfahrung. Da hast du natürlich völlig recht. Aber
Schröder in schwarzen ja. Socken, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was haben Sie denn da für Socken? Das ist ja unglaublich. Ja, sehen Sie mal ein paar Schuhe an, ein paar braune also, Schuhe.
Alles so, schon wirklich. Zehenspitzen oder was?
Aber es ist ja wirklich Wahnsinn. Also es war ja so, die Pläne waren ja, zunächst sollte mit Sprengstoffanschlägen die Stromversorgung zerstört werden. Die Aktion trug den Namen Silent Night und dann kam die Aktion Klabautermann, aber auch natürlich, dass sie Lauterbach aus der Talkshow entführen wollen. Ich meine, ist klar, ne? Warum sollen sie mal zu Hause auflauern? Da erwischen sie ihn ja nie. Die gehen natürlich einfach, pendeln irgendwo zwischen Lanz und Maischberger hin und her und sagen, naja, irgendwann in den nächsten Tagen wird er schon aufschlagen. Aber die Vorstellung ist natürlich auch so absurd. Die entführen den, dann schieben sie ihm so Essen unter der Tür durch und sagen, ja, also da ist jetzt, also können Sie mir das nochmal ohne Salz bitte, also senza sale, also das ist also, das lasse ich direkt zurückgehen. Also da gibt es ja Studien.
Liebe Entführer.
Das hat mich traurig gemacht.
23 Flüsse über den Ufern, Tote und Verletzte durch verheerende Flut in Italien. Das berichtet der Spiegel nach den Unwettern und schweren Überschwemmungen, die zu Wochenbeginn die Region Emilia-Romagna in Norditalien heimgesucht haben. Begonnen am Donnerstag viele mit den Aufräumarbeiten. Es überwiegt Fassungslosigkeit. Innerhalb von knapp 2 Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Das passt natürlich ein bisschen zu dem, was wir oben gerade schon besprochen haben, zum Thema Energiewende, Wärmewende, Heizungsgesetz, die Grünen.
Ja.
Denn während man sich echauffiert über die dämlichen Grünen, rauschen natürlich in dem Falle wie Sturzbäche diese Meldung rein und das, was da geschieht, rund um Imola, das Rennen muss ja auch ausfallen, das steht, glaube ich, Pate für das, was auch sonst noch so links und rechts nicht nur in Europa geschieht.
Also mich hat es tatsächlich sehr berührt, irgendwie die ganzen Meldungen und auch die Bilder zu sehen. Es ist eine meiner Lieblingsgegenden, Emilia Romagna in Italien, war da oft und gern und kann mir jetzt echt vorstellen, wie da diese verwüsteten Ecken aussehen. Und dann, nach diesen heftigen Regenfällen ist es natürlich wieder so, dass irgendwelche Schlaumeier jetzt wahrscheinlich sagen, hahaha, da regnet's ja, seht ihr mal, und ihr erzählt uns immer, die Dürre sei das Problem. Nein, ich meine, kein Zeichen des Klimawandels und der drohenden Klimakatastrophe das ist nicht die Dürre allein, sondern das sind die Extreme, die Wetterextreme. Ja. Wenn extrem viel Regen auf extrem ausgetrocknete Erde fällt, dann hast du die Katastrophe wie hier. Und das war dort auch genau der Fall. Norditalien waren jetzt in den vergangenen Monaten wirklich sehr viel Dürre und Trockenheit. Und dann hast du das andere Extrem und so hast du die Katastrophe. Und diese Zusammenhänge, da versuchen jetzt wirklich Menschen seit vielen, vielen Jahren darauf hinzuweisen. Und da fragt man sich schon, wie viele Belege braucht es eigentlich noch?
Die gute Tat des Tages.
Nach Veggie-Veranstaltung, CDU-Ministerin muss sich zu ihrem Fleischkonsum positionieren, das berichtet der Stern. Ein Besuch von NRW-Agrarministerin Silke Goresen, in Klammern CDU, ist nicht ganz unwichtig, in der Mensa der Uni Bonn sorgte in den eigenen Reihen für Kritik. Dort läuft gerade ein Veggie-Monat. Intern äußerte sich die Ministerin zu ihrem eigenen Fleischkonsum. Ja, also wie gesagt, Uni Bonn, Veggie-Monat, und sie war dort, besuchte das Ganze und sagte, wer sich gesund und nachhaltig ernährt, hilft auch beim Klimaschutz. Dabei sollte jeder Mensch selbst entscheiden, inwieweit er sich ausschließlich fleischlos ernährt, erklärte die CDU-Politikerin. Doch einigen in ihrer Partei schmeckte ihre Teilnahme an der Aktion offenbar überhaupt nicht. Wie die Welt berichtet, sah sich Goresen anschließend scharfer Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. In internen Chatgruppen sollen ParteikollegInnen über sie hergezogen sein. Auch aus der Landwirtschaft gab es unzufriedene Stimmen. Und dann hatte sie sich quasi öffentlich erklärt und hat gesagt, nein, Leute, um Gottes Willen, für mich gehört Fleisch zur Ernährung dazu. Ist sie da jetzt in der CDU-Fraktion, ist sie da mit so einem Bauchfleisch irgendwie schwenkend durch die Gegend gelaufen? So, seht her, ich grille. Leute, bitte, lasst von mir ab. Sie steht so mit Fackeln
esst
und
mehr Mistkern. Fleisch, esst mehr Gottes Fleisch.
Hier, seht doch, hier, guck mal, ich esse gerade Spieße.
Die haben mich reingelegt in der Uni Bonn.
Ist das nicht Wahnsinn? Also,
ja. Es ist wirklich ganz, ganz traurig. Also erstmal vorweg, ich habe da auch studiert und das Essen war damals auch, als es keine Veggie-Monate gab, schon, also wirklich nicht gut.
Ja.
Insofern kann sich da gar nichts verschlechtern.
Also es schmeckte auch schon ohne Veggie-Monat beschissen, ja?
Genau,
es kann sich Veggie-Monat um beschissen.
In diesem Aktionsmonat kann sich nichts verschlechtert haben.
Okay,
so, das mal vorweg.
Ja.
So, und dann möchte aber diese Ministerin, Frau Goresen, ein an sich richtiges Zeichen setzen, sagt also auch den richtigen Satz mit einer zumindest moderaten Umstellung irgendwie der eigenen Ernährung kann man auch einen Beitrag leisten. So weit so richtig. Und sie sagt ja auch noch vorsichtig so von wegen, aber soll natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Also es war jetzt keine autoritäre Ansage. Und wenn das aber schon zur Verstörung innerhalb ihrer eigenen Partei führt, und das ist traurig, und aber am allertraurigsten ist, wenn sie sich davon so beeinflussen lässt und dann quasi die ganze Botschaft, die sie eigentlich senden wollte, so von wegen, finde ich mal eine vernünftige Aktion, denkt einfach mal drüber nach, trotzdem soll natürlich jeder, will ich hier keinem was verbieten, wenn dann, also den Ausflug nach Bonn hätte sie sich wirklich sparen können, weil so hat sie alles, was sie aufbauen wollte, ganz schnell wieder kaputt gemacht.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Oder möglicherweise doch. Der Fokus schreibt, Taxifahrer widerspricht Harry und Meghan nach Verfolgungsjagd. Gab es wirklich dramatische Szenen bei einer Verfolgungsjagd von Prinz Harry und Herzogin Meghan quer durch New York? Der Taxifahrer widerspricht nun in Teilen der bisherigen Darstellung. Es sind unglaubliche Parallelen zum Unfalltod von Prinzessin Diana in Paris, die Angst machen. Laut Angaben eines Sprechers von Harry und Meghan wurden die beiden nach dem Women of Vision Award in New York City in einem Taxi von mehreren Fotografen verfolgt. Dabei soll es zu gefährlichen Szenen wie beinahe Unfällen gekommen sein, wie darüber hinaus auch US-Medien bestätigten. Ja, das war also offensichtlich sehr, sehr dramatisch, wenn man zumindest das Harry- und Meghan-Lager hört. Denn da wurde gesagt, gestern Abend waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine beinahe verhängnisvolle Verfolgungsjagd durch eine Gruppe äußerst aggressiver Paparazzi verwickelt. Unerbittliche Verfolgungsjagd, die über 2 Stunden dauerte, zu mehreren beinahe Zusammenstößen, an denen andere Fahrer auf der Straße, Fußgänger und 2 NYPD-Beamte beteiligt waren, geführt. Und dann gibt es diesen Taxifahrer, Shukran Singh, und der sagt, naja, also wir sind 40 Minuten gefahren, aber ich habe nichts besonders Gefährliches gesehen. Sie blieben hinter uns. Ja, seine Fahrgäste hätten jedoch einen sehr nervösen Eindruck gemacht. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Aussagen. Ja. Und wie,
ich war leider auch nicht dabei. Ich kann nur sagen, also eine zweistündige Verfolgungsjagd allein durch Manhattan zu machen, ist wirklich sehr problematisch. Also
das ist richtig.
Ich weiß gar nicht, von wo man da kommen will und hin muss, dass das zwei Stunden, das ist schon mal ein kleines Fragezeichen. Und nun gibt's auch bei Harry und Meghan, ist glaube ich nicht das erste Mal, wenn ich mich an die Doku erinnere, die Netflix-Doku und das ein oder andere Interview, dass es, sagen wir mal, nicht ungewollt ist, dass eine gewisse Parallele zwischen ihrem Schicksal und dem von Lady Di gezogen wird. Und dass die beiden auch noch sehr interessiert an einer gewissen öffentlichen Anteilnahme oder Aufmerksamkeit sind. Das ist, glaube ich, auch dokumentiert. Und dann noch der Taxifahrer obendrein, der, also ich war auch in dem Auto, ich fand es eigentlich jetzt gar nicht so wild. So, das legt zumindest, um es jetzt juristisch vorsichtig zu sagen, einen gewissen Zweifel nahe, ob das in dieser Dramatik unerbittliche Verfolgungsjagd und beinahe Zusammenstöße, ob das wirklich so stimmt.
Da bist du im Grunde genommen auf demselben Kurs wie der Bürgermeister von New York. Der hat sich nämlich ähnlich geäußert. Und ich finde, wenn du quasi und der Bürgermeister von New York sich einig sind, dann haben im Grunde genommen zwei der wichtigsten Personen dieses Teils des Globus zeigen.
Verarschen kann ich mich alleine. Gut.
Gewinner des Tages.
Heidi Klum spielt bei Die Bergretter mit. Das berichtet t-online.de. Wenn Die Bergretter im TV laufen, schalten durchschnittlich fast 6 Millionen Menschen ein und die bekommen in der nächsten Staffel einen echten Superstar zu sehen. Ist das nicht fantastisch? Heidi Klum übernimmt eine kleine Rolle bei Die Bergretter. Da wird sich Sebastian Ströbel freuen, denn den hat sie kontaktiert und gesagt, also ich hätte auch mal Lust, damit zu spielen. Sie schaut es offensichtlich auch immer in Los Angeles. Und das ist natürlich, klar. Ja klar.
Ganz Los Angeles schaut Die Bergretter.
Also zunächst einmal, also wenn da ein Model irgendwo in der Felswand hängt und schreit, dann ist das ja erstmal nicht viel anders als eine ganz normale Folge Germany's Next Topmodel, denn da wird ja auch nichts anderes mehr gemacht, als die irgendwie vertikal an so ein Hochhaus zu hängen oder ihr die Haare abzuschneiden. Also von daher ist das erstmal keine ungewohnte Übung. Und ja, also die andere Frage, die ich mir stelle, ist, was ist denn mit dem Bergdoktor? Also was hat Hans Siegel wieder angestellt, dass Heidi Klum ihn nicht kontaktiert hat? Also ich meine, man muss dazu sagen, Sebastian Ströbel sieht sehr, sehr gut aus. Ist ein sehr attraktiver, junger Mann, ein sehr guter Schauspieler. Und auf der anderen Seite ist da Hans Siegel, der Bergdoktor, der jetzt auf
von
dem
Karl Lauterbach übrigens, als er mit ihm in der Talkshow saß, dachte, es sei ein Kollege.
Ja, ich weiß auch, wie sich das abgespielt hat, denn ich saß ja genau dazwischen.
Das war beim Kölner Treff, richtig. Das war beim Kölner Treff
und die beiden haben sich hervorragend verstanden.
Ja. Herr Kollege.
Ja, also da, Herr Kollege, also was machen Sie denn da?
Ja. Kann ich die Unterlagen mal sehen?
Ja, die Bergretter, toll mit Heidi Klum, ist doch fantastisch.
Ja, also ich freue mich drauf, weil es ist einfach, man weiß es inzwischen, die größten schauspielerischen Talente kommen aus Bergisch Gladbach. Ja. Heidi Klum, Tim Wiese und ja.
Apropos Tim Wiese.
Die unbequeme Meinung.
Man zeigt Hitlergruß und seinen Penis. Das habe ich auch T-Online entnommen. Ja, Markus, du guckst ganz skeptisch, aber ich dachte, ich überrasche dich mal. Weil wir haben ja schon seit Tagen keine Penisstudie mehr gehabt. In einem Zug soll er nicht nur den Hitlergruß gezeigt, sondern auch seinen Penis entblößt haben. Jetzt fahndet die Polizei nach dem unbekannten Mann. Ja, die Polizei Köln. Also es ist so, am 24. September 2022, einem Samstag, soll der Gesuchte gegen 4.30 Uhr in Köln in einen wartenden RE1 gestiegen sein. Der Mann und seine Begleiter waren nach Polizeiangaben offensichtlich angetrunken. Während der Zugfahrt soll der Gesuchte dann mehrfach den Hitlergruß gezeigt und sein Geschlechtsteil vor anderen Fahrgästen entblößt haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, hat sein entblößtes Genital auch den Hitlergruß gezeigt? Oder war er möglicherweise gegen 4.30 Uhr und mit mehreren Promille dazu nicht mehr in der Lage? Wie hat er diesen Hitlergruß gezeigt? Er trug übrigens, Markus, das wird dich auch interessieren, ein T-Shirt der Band. Welche Band? Welches T-Shirt hat der Mann getragen? Du darfst raten. Welche Band könnte es sein? Der Mann hat den Hitlergruß gezeigt.
Böse Onkels?
Ja, also So ist es.
Jedes Klischee stimmt ja. Hier. Das ist ja furchtbar.
So ist es, ne?
Tja. Also ich hatte mich ja wirklich auch lautstark dagegen gewehrt, das dass du hier immer neue Penisstudien ja. in unsere Podcasts reinschmuggelst. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir dieses Bild von diesem Hitlergruß-Penismann vorstellen muss, da würde ich mir fast schon wieder eine seriöse Studie wünschen.
Das ist richtig. Der Mann ist übrigens blond, aber auf die Art und Weise hat dann trotzdem noch eine Glatze den Hitlergruß gezeigt. Und das ist doch schön, dass wir es an dieser Stelle.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner von 2019 betrifft Vatertag-Blues. Heute ist Aspirintag. Gestern war Vatersauftag. Warum besaufen sich Männer? Männer besaufen sich nicht, weil sie nicht miteinander fröhlich furzen wollen. Männer besaufen sich, weil sie sich trösten wollen. Männer sind das schützenswerteste Geschlecht in der Welt. Sie sind keine Helden mehr. Die Kanzlerin ist eine Frau. Der Mann ist nur noch ein Erzeuger. Kraftvoll sind die alleinerziehenden Mütter. Zurück zum Vatertagsblues. Blue ist Englisch und bedeutet traurig. Die Sklaven in Amerika sangen den Traurigkeitsblues. Ich glaube, unsere Männer in Deutschland saufen, weil sie traurig sind. Saufen ist wie weinen. Herzlichst, Franz Josef Wagner. Ja, du siehst...
Prost, Prost Micky.
Prost, Markus. Prost. Wir gehen jetzt einfach, wir nutzen den Brückentag.
Frühshoppen.
Ja, Frühshoppen. Wir nutzen den Brückentag zum Frühshoppen. Richtig, also wenn Sie mich an diesem Wochenende irgendwo mit einem Glas Hellem in der Hand sehen, seien Sie versichert.
Dann weint er in Wahrheit.
Genau, es ist einfach ein Glas voller Tränen. Toll, ja. Oder? Schön, dass er auch die
mit
Sklaven
Schaum.
Noch, dass er die Sklaven
Tränen
noch
mit Schaum.
Dass er die Sklaven noch mit reingebracht hat. Im Grunde genommen war die Amistad so eine Art Bierbike in seiner Logik, aber da wollen wir jetzt auch
und
nicht.
Und das also, war von 2019.
Das
also,
war
man darf
von
jetzt
2019.
Nicht unterstellen, dass er sich seither weiterentwickelt hat.
Nein, das kann man nicht wirklich nicht unterstellen. Naja, Markus, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön. An dieser Stelle übrigens noch so ein kleiner TV-Tipp. Ich habe heute Abend im Kölner Treff unter anderem Kai Diekmann zu Gast. Das war auch ein ganz schönes kleines Tänzchen. So viel möchte ich an dieser Stelle nur sagen. Markus, ich freue mich auf den Dienstag mit Jasmin Embarek und dir. Und dann hören wir uns auch ganz schnell wieder. Lass es dir gut gehen.
Du auch.
Schönen Vatertag.
Und wein nicht zu viel.
Hast du das Bild gekriegt, dass ich dir zum Vatertag gemalt habe. Ich habe es extra gefaxt.
Nein.
Na, dann wird das noch nachgeholt. Also, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.